Künstliche Intelligenz ist nicht nur seit OpenAI und ChatGPT ein aktuelles Thema. Die mediale Auseinandersetzung, aber auch eine gewisse Mystifizierung ist seit Jahren im vollen Gange. Wir finden, es ist an der Zeit, sich vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen starten wir eine vierteilige Reihe zum Thema KI und sprechen mit unseren Gästen zu den technologischen Grundlagen und Sicherheitsaspekten. Wir sprechen zu KI und Ethik und gesellschaftlicher Akzeptanz sowie zu den aktuellen Regulierungsbestrebungen. Und die vierte und letzte Folge widmen wir, da es sich um einen Gamechanger im Umgang mit KI handelt, ganz den großen Sprachlernmodellen und ChatGPT. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge der Sonderreihe KI von Cybersnacks, dem cybersicherheitspolitischen Podcast der Allianz für Cybersicherheit. Mein Name ist Agnieszka Pawlowska.
Und ich bin Tobias Jobke. Gemeinsam machen wir heute den Anfang und sprechen darüber, was KI eigentlich ist und ausmacht und mit welchen Aspekten von KI sich das BSI beschäftigt. Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Folge eine richtige Expertin auf diesem Gebiet gewinnen konnten. Vera Seix ist Fachbereichsleiterin für IT-Infrastrukturen beim BSI und damit ist sie auch für die Referate im BSI zuständig, die sich mit KI beschäftigen und mit allen Abteilungen im BSI zum Thema KI zusammenarbeiten. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir sowohl ich als auch die anderen Referate hier in diesem Format zum Wort kommen. Dankeschön.
Vera, wir freuen uns so sehr, dass du da bist. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Thema KI. Was fasziniert dich daran? Und vor allen Dingen die wichtigste Frage, wie würde eine KI dich beschreiben?
Ich habe schon während meinem Studium als Hiwi am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz ersten Kontakt zu KI gehabt. Und es hat mich sehr fasziniert, wie hier Ideen für Werkzeuge entstanden sind. Es gab erste Projekte zu Text- und Sprachverarbeitung. Und es war absolut interessant zu sehen, was man alles mit diesem Werkzeug machen kann. Aber ich halte es auch wirklich für ein Werkzeug. Ich bin nicht unbedingt ein Fan der Personifizierung der KI. Von daher spreche ich immer von dem Werkzeug KI oder dem Tool.
Wie würde das Tool dich denn jetzt beschreiben?
Ja, ich frage mich, was für Daten das Tool über mich hat. Wenn das Tool zu meiner Person was beschreibt, dann könnte es mich jetzt irgendwo einordnen, lokalisieren und auch vielleicht so über den Arbeitgeber, das BSI, mich thematisieren. Ich hoffe aber, dass das Tool mich in dem Sinne halt als Fachbereichsleiterin im BSI zuständig hält für bestimmte Bereiche und mir eine bestimmte Aufgabe auch zuordnet.
Und wir waren auch ein bisschen gemein, Vera. Wir haben tatsächlich ChatGPT befragt, was es denn über dich hat. Und auf den Prompt, bitte sag uns etwas zu der Person Vera Seix vom BSI, kam folgende Antwort. Ich lese sie dir einmal vor. Entschuldigung, aber ich habe keine Informationen über eine Person namens Vera Seix vom BSI in meiner Datenbank. Es könnte sich entweder um eine Person handeln, die nach meinem Kenntnisstand nach dem Jahr 2021 bekannt wurde, oder es handelt sich um eine fiktive Figur. Können Sie weitere Informationen über Vera Seix bereitstellen?
Das freut mich jetzt wirklich, weil ich mit meinen Daten im Internet sehr vorsichtig umgehe und eigentlich auch versuche, das so zu handeln oder die Daten nicht so zu streuen, dass alle alles über mich wissen. Und definitiv habe ich auch beim BSI erst nach 2021 hier meinen Dienst angetreten. Von daher passt es, zumindest die Aussage war richtig. Vorher gab es mich nicht beim BSI.
Und wir können auf jeden Fall auch zurückspielen, dass du keine fiktive Figur bist, weil heute sprechen wir ja live vor Ort mit dir. Heute ist übrigens der 23. Juni 2023 und wir nehmen die erste Folge unserer KI-Reihe auf. Du hast schon erwähnt, dass du dich schon seit deiner Studienzeit mit dem Thema KI beschäftigst. Das heißt, du hast schon einige Entwicklungen mitbekommen. Die Idee der KI, die reicht ja eigentlich bis zur Antike zurück. Allgemein gilt jedoch die Dartmouth-Konferenz im Sommer 1956 als Geburtsstunde des Begriffs KI. Und zwar hat dort, korrigier mich, falls ich da falsch liege, aber ich glaube, der Programmierer John McCarthy das als Begriff geprägt, dafür, dass Aspekte des Lernens und andere Merkmale der menschlichen Intelligenz durch Maschinen simuliert werden können. Und mit der Beschäftigung mit dem Thema ist uns aufgefallen, dass immer wieder bestimmte Meilensteine erreicht wurden, die aber auch begleitet worden sind von Euphorie, von Technologiebegeisterung, die vielleicht dann auch von Phasen der Ernüchterung gefolgt sind. Könntest du uns vielleicht ein paar dieser Meilensteine anskizzieren und vor allen Dingen auch sagen, wo in der KI-Forschung, wo in diesem Zeitstrang befinden wir uns jetzt?
Also du hast vollkommen recht, die Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz ist historisch auch wirklich langjährig oder geht über Jahrhunderte. Man hat aber auch sehr früh schon Automaten gebaut, die Menschen interpretieren oder halt menschliches Handeln simulieren. Und ich würde jetzt aber mal die letzten 30, 40 Jahre vielleicht als Grundlage nehmen, weil künstliche Intelligenz trat dann auch als Problemlöser auf. Also man hat tatsächlich meistens mit mathematischen Fragestellungen Großrechner oder Zentralrechner beschäftigt und hat dann über die vorhandenen mathematischen Logiken auch Antworten produziert. Das ist in dem Sinne halt so der Anfang, dass tatsächlich halt auch mit der Rechnertechnologie KI griffiger wurde, auch eine größere Verbreitung für den Begriff überhaupt entstanden ist. Und danach kamen Expertensysteme. Das waren dann Systeme, das waren Wissensbasen. Man hat wirklich Systeme trainiert, beziehungsweise man hat bestimmte spezielle logische Regeln gefunden, mit denen ein Rechner, wenn ihm denn Wissen zugrunde lag, Entscheidungen treffen konnte. Es gab einfach logische Entscheidungen, logische Regeln, an die sich das System gehalten hat. Und mit diesen logischen Regeln kann es Wissen verarbeiten. Dieses Wissen wird aber dann auch in diesem System geführt. Also es ist eine Wissensbasis vorhanden. Je mehr man jetzt vernetzen konnte und auch der Austausch übers Internet die Massendaten für die Forschung auch in den Zugriff brachte, hat man neue Bereiche aufgemacht. Und der wichtigste, glaube ich, ist das maschinelle Lernen. Also statistische Verfahren, das Trainieren auf Daten ermöglicht Anwendungen, ermöglicht neue Use Cases. Und was euch bestimmt ein Begriff ist, ist halt das maschinelle Übersetzen, das dann eingeführt worden ist. Und mit der Entwicklung gab es dann halt auch einen Punkt Ende der 90er Jahre, wo man wirklich halt Anwendungen hatte, also für die der Begriff KI genutzt wurde. Es gab aber auch, und das hast du ja auch angesprochen, so Ernüchterungsphasen. Und es gab einfach die Situation, dass die Hardware nicht so leistungsfähig war und damit halt auch Grenzen gesetzt hat. Das hat sich in den 2000er Jahren geändert. Es gibt inzwischen sehr, sehr leistungsfähige Hardware, die dann auch wiederum eine höhere Verarbeitung möglich machte und damit statistische Verfahren und auch das Trainieren mit Daten in ganz neue Maßstäbe gesetzt hat. Und das ist auch das, was wir im Moment schon in der Praxis sehen. Viele Systeme, die in den Technologien Einzug genommen haben, basieren auf maschinellem Lernen oder haben Elemente von maschinellem Lernen und wären jetzt auch der KI zuzuordnen. Mit den letzten 18 Monaten haben wir nochmal einen neuen Schritt. Hier kommen jetzt KI-Systeme einfach zutage, die generativ arbeiten, die tatsächlich auch Neues schaffen und sich dann davon unterscheiden, dass ich halt bisher KI-Systeme im Fahrassistenten, im Online-Handel, in anderen Systemen kenne ich das schon. Wir haben im Handy, wir haben eigentlich im Alltag schon Geräte im Benutz, die uns helfen, mit großen Daten schnell zu reagieren. Aber die generativen Systeme, die jetzt gerade mit über den Sprachmodellen diskutiert werden, die liefern nochmal schaffen nochmal eine neue Situation für das Werkzeug KI. Hier kann ich wirklich halt auch Neues schaffen lassen. Ich kann Aufträge an die KI stellen, an das System, und das Werkzeug liefert mir auch Antworten, liefert mir auch ein Produkt zurück. Und das ist was Neues, das ist auch ein neues Produkt. Es ist ja auch die Diskussion, kann ich unterscheiden, hat das jetzt eine KI, ein KI-Werkzeug kreiert oder kommt es von einem Menschen? Definitiv ist es ganz wichtig, dass wir viel über KI propagieren und auch viel Know-how über KI an die Menschen heranbringen, damit man damit sicher umgehen kann. Das System KI oder das Werkzeug KI ist keine Hexerei, es ist was aus der Informatik, aus der Mathematik und auch aus allen anderen Lebensbereichen geführtes System, das sich aber reduzieren lassen kann auf statistische Anordnungen, und es bedarf halt wirklich halt einem Know-how, um damit gut umgehen zu können.
Mhm. Vera, jetzt hast du uns ja schon auf eine super Zeitreise genommen mit durch die Entwicklung von KI. Du hast ja auch schon das maschinelle Lernen angesprochen. Dann gibt es ja auch noch Deep Learning und KI an sich. Wie verhalten sich denn diese einzelnen Technologien zueinander und wie ist KI jetzt definiert? Kannst du uns das nochmal kurz erklären?
Künstliche Intelligenz ist nicht leicht zu definieren. Das BSI versteht unter dem Begriff Künstliche Intelligenz die Technologie und die wissenschaftliche Disziplin, die mehrere Ansätze und Techniken, wie zum Beispiel maschinelles Lernen, maschinelles Schließen, die Robotik umfassen. KI-Systeme sind Software- und Hardware-Systeme, die Künstliche Intelligenz nutzen, um in der physischen oder digitalen Welt rational zu handeln. Das heißt, auf der Grundlage von Wahrnehmung und Analyse ihrer Umgebung agieren sie mit einem gewissen Grad an Autonomie, um bestimmte Ziele zu erreichen. Es gibt keine allgemeingültige und damit von allen Akteuren konsistent genutzte Definition von KI. Aber sehr abstrakt ordnen sich KI-Forschungen zwei Richtungen zu, der schwachen KI und der starken KI. Die starke KI formuliert, dass KI-Systeme die gleichen intellektuellen Fähigkeiten wie der Mensch haben sollen oder ihm sogar übertreffen. Die schwache KI ist ein Problemlöser, ist fokussiert auf die Lösung von konkreten Anwendungsfragen auf Basis der Methoden aus der Mathematik, aus der Informatik. Und die dort entwickelten Systeme sind zwar zur Selbstoptimierung fähig, aber es werden Aspekte menschlicher Intelligenz nachgebildet und formal beschrieben, aber sie umfassen nicht gänzlich das, was wir als menschliche Intelligenz verstehen. Zu schwachen Systemen, KI-Systemen gehören Deduktionssysteme, die maschinelle Beweise herleiten, die wissensbasierten Systeme, die haben wir auch schon angesprochen, Methoden zur Erhebung, aber auch zur Modellierung von Wissen und Simulation. Und die Abgrenzung dann von der künstlichen Intelligenz als der allgemeine Begriff zu maschinellem Lernen und auch Deep Learning, es sind Untereinheiten. Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet von KI. Hier wird das vorhandene Wissen nicht explizit programmiert, sondern es wird aus Trainingsdaten implizit durch einen Lernalgorithmus generiert. Und der weite Einsatz und die Verbreitung von Machine Learning, da wird es manchmal halt aus Machine Learning, es wird KI gleichgesetzt. Künstliche neuronale Netze, das sind Modelle des maschinellen Lernens, die als Vorbild das menschliche Gehirn haben. Sie bestehen aus einem vielen in Software realisierten Schichten von Knoten, sogenannten künstlichen Neuronen. Mithilfe von Trainingsdaten, Beispielen, verändert ein Lernalgorithmus die Gewichte, das heißt das Zahlenwerte an den Verbindungen zwischen den Neuronen, so lange, bis die Ergebnisse für die Aufgabe gut genug ist. Die Anzahl der Neuronen und ihr Schichten und ihre Verknüpfung untereinander wirkt sich dann maßgeblich auf die Lösungskompetenz eines Modells aus. Deep Learning ist ein maschinelles Lernen in neuronalen Netzen, in künstlichen neuronalen Netzen, mit mehreren bis sehr, sehr vielen Schichten, die sich aus einer Vielzahl künstlicher Neuronen zusammensetzen. Dieses Deep Learning, tiefes Lernen, ist verantwortlich für die derzeitigen Erfolge in der Sprach- und Text- und Bildverarbeitung. Solche Systeme haben im Bereich von Millionen, Milliarden für Systeme wie ChatGPT zum Beispiel gelernte Gewichtswerte zwischen den Neuronen. Und diese Gewichtswerte sind im Allgemeinen für Menschen nicht interpretierbar. Es sind Blackbox-Systeme. Das gelernte Muster zu verstehen und Aussagen darüber zu treffen, ist daher sehr, sehr schwierig und aktuell auch der Forschungsgegenstand, mit dem wir uns auch beschäftigen.
Und du hattest eben schon gesagt, du siehst es als Tool, KI als Tool, als Problemlöser. Und wir wissen ja, gerade aus den letzten Monaten ist die Erfahrung, dass diese Tools Content-Produzenten sein können für Text, für Bild, für alles Mögliche, eben weil sie lernen und aber auch selber etwas Neues schaffen. Die Frage ist, in welcher Qualität, wobei wir auch da, glaube ich, eine unglaubliche Steigerung sehen werden, auch über die nächsten Monate hinweg, aber auch die nächsten Jahre. Woran arbeitet denn das BSI genau in dem Bereich KI? Ich weiß, es gibt viele Referate, die daran arbeiten. Wie ist das hier aufgespannt?
Das BSI versteht sich als Kompetenzzentrum für die Sicherheit im Bereich KI. Wir adressieren alle Aspekte der Zusammenarbeit zwischen Informationssicherheit und künstlicher Intelligenz. Dazu gehören Angriffe gegen KI, IT-Sicherheit durch KI, aber auch Angriffe mit KI. Und wir fördern den sicheren und transparenten Einsatz von KI in Verbraucherprodukten und Dienstleistungen. Insgesamt wollen wir die Entwicklung der Methoden, die die Sicherheit erhöhen, systematisch vorantreiben und die Ergebnisse der Bevölkerung, der Verwaltung und der Wirtschaft zur Verfügung stellen. Wir untersuchen auch Maßnahmen, also wir versuchen auch, die Beurteilungsfähigkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher für KI-basierte Systeme zu stärken. Da haben wir jetzt gerade ein neues Referat aufgebaut. Dann kommt als dritter und wirklich auch sehr, sehr wichtiger Baustein halt unsere Arbeit bei den Normen und Standards für KI noch zum Tragen. Hier gilt es halt auch, die Grundlage erstmal zu schaffen, dass KI-Systeme unter anderem auch in kritischen Bereichen überhaupt eingesetzt werden können. Hier arbeiten wir bei nationalen, internationalen Organisationen mit und haben hier halt auch zum Beispiel schon sehr früh mit dem AI Cloud Service Compliance Kriteria-Katalog, unser AIC4-Katalog, ein Beispiel gegeben und einen Beitrag geliefert, der heute auch eine gute Grundlage bietet. Wir sind in der deutschen Normungsroadmap für KI unterwegs und haben hier Projekte, die hoffentlich für uns in sehr zeitnah auch in künftigen Standards und Zertifizierungsschema für KI einfließen können. Soweit zu dem, was wir jetzt aktuell machen.
Mhm. Du hast das Thema Sicherheit von KI ja gerade auch schon angesprochen. Das gehört ja auch mit dazu. Wir erleben ja gerade, wie sich diese ganze Technologie wirklich rasant entwickelt. Ich habe jetzt Demos gesehen, was man mit Bildbearbeitungsprogrammen oder Videobearbeitungsprogrammen schon alles auf einfachstem Wege machen kann, um Bilder oder Audiodateien zu erstellen oder eben dann auch zu manipulieren. Gleichzeitig fragt man sich ja so ein bisschen, sind solche Deepfakes auch schon im Einsatz, also im Kontext auch von politischen Gesellschaften, oder wirtschaftlichen Ereignissen. Die USA-Präsidentenwahl steht bevor. Also ist das schon eine große Bedrohung und ein Instrument von Cyberkriminellen?
Also soweit ich es beurteilen kann, ist die Verwendung von Deepfakes noch kein Massenphänomen. Aber die Verwendung nimmt immer mehr zu. Und Bild- und Tonmanipulation gab es schon immer. Die neuen Technologien ermöglichen es jedoch, dass Deepfakes wesentlich schneller und in größerem Umfang mit viel weniger Expertise, das heißt also auch von Laien, erstellt werden können.
Vera, was kann man denn tun beim Thema Deepfakes, um nicht Opfer zu werden oder um Deepfakes möglichst schnell zu erkennen?
Die menschliche und auch die technische Erkennung von manipulierten Inhalten wird immer schwieriger. Es wird zum Teil unmöglich, wenn der vermeintliche Chef bei der Buchhaltung anruft und eine Überweisung auf ein Konto anweist, dies technisch zu verifizieren. Die Qualität solcher Manipulationsversuche wird durch KI-Technologien verbessert. Merkmale wie mangelhafte Rechtschreibung, mangelhafte Grammatik, falscher Schreibstil bei Fake-E-Mails oder Artefakte in Fake-Audios und Fake-Videomaterial werden abnehmen. Gesicherte Informationsquellen und gesicherte Datenübertragung werden damit umso wichtiger, da Menschen anhand des Materials und des Inhalts an sich die Fälschungen immer schlechter erkennen werden können. Und mögliche Gegenmaßnahmen ist A, wirklich die Sensibilisierung und Schulung der Menschen im Umgang mit den Informationen, eine Schaffung von vertrauenswürdiger Informationsportale, dass man auch weiß, wenn man dort die Informationen abgreift, sind die authentisch, die Forschung weiter an Deepfake-Erkennung und gegebenenfalls auch gesetzliche Regulierung und Sanktionierung.
Und ein vertrauenswürdiges Informationsportal ist die BSI-Webseite und da gibt's auch noch Tipps zum Thema Deepfakes.
Wir werden auch alles, worüber wir sprechen, in dieser und in den nächsten Folgen in den Shownotes übrigens verlinken. Falls jemand gerade sich hektisch fragt, wo finde ich die Information, die findet ihr nachher auch auf jeden Fall in den Shownotes. Wir verlinken alles. Vera, wir haben jetzt gerade über eine spezielle Angriffsart gesprochen, über Deepfakes. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt noch viele andere Sicherheitsbedrohungen, die im Zuge mit KI auftreten können. Könntest du uns da speziell etwas nennen, worauf die Wirtschaft, die Unternehmen achten müssen?
Auch für die Wirtschaft gilt halt im Umgang von den Anwendungen, wenn ich KI-Systeme benutze, muss ich mir wirklich fragen, brauche ich es und für was für einen Zweck setze ich es ein? Eine Nutzung von KI-Systemen, die Zugang zu Firmengeheimnissen hat, also wo ich dem Werkzeug Informationen gebe, da habe ich natürlich ein hohes Risiko. Und das sollte ich auch nur tun, wenn ich dieses Risiko vorher eingeschätzt habe. Grundsätzlich gibt es halt Informationen, die vertraulich zu behandeln sind und die gehören auch meines Erachtens nicht in ein KI-System. Wo jetzt auch ein neuer Anwendungsfall kreiert wird oder halt was sich jetzt anbietet, ist die Programmcode-Erstellung von KI. Das könnte auch für Unternehmen sehr lukrativ sein oder auch interessant sein. Hier wäre es auch wichtig, dass man tatsächlich eine Qualitätssicherung weiterhin aufrechterhält oder sogar, und das ist halt das Werkzeug KI, Immer dann, wenn ich KI einsetze, auch in der Industrie, sollte ich qualitätssichernde Maßnahmen dazu daneben stellen, damit ich tatsächlich auch mich verbessere, damit diese KI tatsächlich mir auch einen Mehrwert bringt. Also blind in eine KI zu vertrauen und zu sagen, die macht das schon, das ist ein großes Risiko, auch für die Wirtschaft. Ich glaube, das ist aber vergleichbar mit der Robotik. Auch hier hat die Industrie ja gelernt, damit umzugehen. Bei KI wäre es jetzt halt sinnvoll, dass man sehr, sehr schnell auch Know-how-Aufbau hat, damit die KI-Produkte sinnvoll und zielführend eingesetzt werden.
Mhm. Jetzt haben wir viel über den Sicherheitsaspekt von KI schon gesprochen. Gleichzeitig muss man natürlich abwägen, KI ist ja auch eine Schlüsseltechnologie. Da gibt es jede Menge Chancen für die Wirtschaft. Die Bundesregierung hat 2019 erhoben, dass nur so um die 6% der Unternehmen KI eingesetzt haben, also ungefähr 17.500 Unternehmen. Was schätzt du, wie hat sich das entwickelt im Vergleich zu heute? Also wie viele sind es heute und für welche Unternehmen ist es auch spätestens jetzt ratsam, sich mit dem Thema zu beschäftigen und in KI zu investieren?
Grundsätzlich für alle. Also ich gehe davon aus, es machen heute schon wesentlich mehr Firmen oder Unternehmen, beschäftigen sich damit. Und ich glaube auch, dass KI, weil es jetzt einen niedrigschwelligeren Einstieg gibt, in vielen Bereichen auch zur Anwendung kommt und auch kommen sollte. Solange man weiß, was man damit macht und solange man auch Arbeiten damit vereinfachen kann. Also ein schönes Beispiel ist halt so das leere Blatt. Also wenn ich mir Gedanken machen soll, ich soll irgendwo zu irgendetwas etwas schreiben und komme erstmal nicht los, dann könnte ich über ein KI-Tool zumindest mir mal ein paar Punkte geben lassen. Wenn ich dann mit einer Kompetenz in diesen Punkten das weiterführe, kommt schneller und vielleicht sogar ein sehr, sehr gutes, also auch ein besseres Ergebnis raus, als wenn ich es ohne das Werkzeug KI gemacht hätte. Also dieses wirklich Einsetzen überall da, wo ich mit einer hohen Datenmenge umgehen muss oder mit gleichartigen Vorgängen in der Administration, der Verwaltung, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es viele Dinge gibt, die über KI vereinfacht werden können und wo man halt auch wirklich den Menschen einfach arbeitsfreundlichere oder menschenfreundlichere Arbeitsumgebungen einrichten kann. Mit dem Faktor, sie müssen sich nicht mit sehr langweiligen oder aber auch mit immer wiederkehrenden Vorgängen beschäftigen. Das andere ist ein Thema, was mir auch sehr wichtig ist, ist im Grunde in der Medizin. Ich glaube, wir verlangen heute von sehr vielen Ärzten eine sehr genaue Diagnostik. Die Datenmenge, die man heute hat, ist ja sehr groß. Das heißt, diagnostikunterstützende Systeme, da kann KI sehr viel tun. Ohne den Mediziner zu ersetzen oder die Medizinerin. Aber es geht darum, dass man wirklich halt das halt auch ausnutzt, damit wir vielleicht vielfältigere neue Ergebnisse bekommen, weil die Mustererkennung über die KI sehr, sehr gut laufen kann, weil wir bestimmte Dinge, die der Mensch übersieht, einfach über diese Automation dann lösen können.
Das ist auch so ein Sonderfall oder ein Anwendungsfall, den zum Beispiel der Deutsche Ethikrat behandelt hat. Ne, der Einsatz von KI in der Medizin, ein absolut wichtiges Thema, über das wir übrigens auch in der zweiten Folge KI und Ethik sprechen werden. Da gehen wir auch nochmal ein bisschen darauf ein. Aber du hast jetzt schon ein sehr wichtiges Stichwort gebracht, nämlich menschenfreundliche Arbeitsumgebung. Und damit nimmst du quasi die Antwort meiner Frage vorweg, weil ich wollte dich fragen, wie du das siehst. Es gibt eine große Polarisierung hinsichtlich der Beurteilung, wie man KI im Arbeitsumfeld einsetzt. Ist das eine Chance, um Arbeitsumgebung effektiver und eben arbeitnehmerfreundlicher zu gestalten? Oder nimmt uns die KI den Arbeitsplatz weg?
Also meine bisherigen Berührungen zu KI waren so, dass ich mich dadurch auch unterstützt fühlte. Aber man muss sich das entsprechende, man muss sich halt die Grundkenntnisse dazu auch erwerben. Ich glaube halt, wie gesagt, KI ist ein Werkzeug. Die Nutzung und die Anwendung, die gibt mir Raum und Zeit für anderes, vereinfacht mir damit auch viele Arbeiten. Und speziell da, wo wir sagen, wir sind heute eine digital durchdrungene Gesellschaft. Also wir wollen ja die Daten, die da sind, auch wirklich verwenden. Dann kommt halt zu der Datenkompetenz auch die KI-Kompetenz dazu. Und dann haben wir eine Arbeitswelt oder können eine Arbeitswelt schaffen, in der halt sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt werden und die Menschen sich, wie gesagt, durch bestimmte Dinge entlastet fühlen. Ich möchte nicht die Entscheidungen an die KI abgeben. Also wenn ich einen Hammer benutze, dann kann ich mit dem Hammer immer noch selber bestimmen, wo der hinhaut. Wenn ich den KI benutze, möchte ich zielgenau diese KI auch einsetzen. Und das Werkzeug KI gibt die Möglichkeit. Es ist aber natürlich auch in Anführungszeichen ein Dual-Use-Gut. Also man kann halt auch KI missbrauchen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da das Verständnis dafür schafft, wenn ich KI anwende, dann definiere ich auch genau, wofür ich sie anwende und auch wofür nicht. Das ist ein bisschen der Spielraum, den wir jetzt noch haben. Und ich hoffe, dass der uns auch nicht verloren geht, indem wir zu schnell in eine Automation hineinlaufen, die ungesteuert von genau dieser Entscheidung ist.
Und die Gefahr ist ja wirklich da, weil alles sich gerade rasant entwickelt und auch, wie gesagt, Unternehmen auch zunehmend auf KI setzen, weil sie sagen, es ist einfach jetzt notwendig und an der Zeit. Dazu eine kleine Frage. Wenn man überlegt, KI einzusetzen oder wenn man in seinem Arbeitsumfeld damit konfrontiert wird, was sind die absoluten Basic-Einsteiger-Tipps, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgibst im ersten Kontakt?
Also ich sollte mir genau angucken, wofür, was macht diese KI für mich? Also jetzt, ich muss nicht unbedingt wissen, wie die KI funktioniert, aber was soll für eine KI für mich hier am Arbeitsplatz herauskommen? Was ist das Ergebnis? Soll sie mich unterstützen? Gibt sie mir Informationen? Gibt sie mir Entscheidungsvorlagen? Also ich muss mich damit beschäftigen, was macht die KI für mich? Und dann sollte ich halt auch wesentliche Einflussfaktoren auf die KI kennen. Das heißt, ich sollte wissen, mit welchen Daten geht die KI um, welchen Einflüssen unterliegt sie und davon abhängig halt auch sie in dem Sinne halt einschätzen können. Wie beim Autofahren. Ich weiß heute nicht, wie mein Auto im Detail funktioniert. Ich setze mich rein und es fährt. Ich verlange aber auch von dem Auto, dass es dann anhält, wenn ich Stopp sage oder auf die Bremse trete. Und ich verlange, dass ich es beschleunigen kann und auch parken kann, wo ich es möchte. Diese Entscheidungen, die man am Arbeitsplatz unterstützt bekommt, die sollten für den jeweiligen auch tatsächlich Unterstützungsleistungen sein. Und das zu hinterfragen, das ist wesentlich. Was ich vielleicht noch anmerken will, wir reden immer von der Arbeitswelt. Wichtig ist eigentlich, ganz, ganz früh anzufangen, dass die Technik, die wir einsetzen, schon also bei den Kindern und bei den Jugendlichen, also auch über die Schulen vermittelt wird, zumindest Grundkenntnisse, die sie sich jetzt im Moment ja auch schon aneignen. Also ich habe den Eindruck, dass die Generation, die jetzt wirklich noch nicht den Arbeitsmarkt erreicht, die sind gar nicht schlecht im Umgang mit KI. Aber da gehört halt einfach halt auch noch mehr investiert und auch mehr getan. Und dann habe ich auch in der Arbeitswelt nachher kompetente Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder auch kreative Köpfe, die wirklich halt das Beste aus diesem Werkzeug herausholen.
Ich habe noch eine Frage zurück zur Arbeitswelt. Werden wir in Zukunft vielleicht weniger Fehlentscheidungen von Unternehmen sehen, weil vielleicht informierter gehandelt wird, auch durch KI? Also Unternehmensentscheidungen sind ja oft strategische Entscheidungen. Da gibt es Unternehmen, die haben große Trends verpennt. Wird das in Zukunft weniger sein, sowas? Oder hat KI darauf keine direkten Auswirkungen?
KI selbst hat keine Auswirkungen, aber die Daten, mit denen ich die KI füttere, haben natürlich Auswirkungen. Also wenn ich die richtigen Daten der KI bereitstelle oder sie an den richtigen Daten trainiere und ihr den Zugriff darauf gebe, dann habe ich auch gute Entscheidungen. Aber die Frage, was sind jetzt die richtigen Daten, da ist der Mensch auch wieder gefordert, weil es halt in meinen Augen nicht eine Loslösung gibt, dass man sagen kann, lasst mal die KI einfach alles sich an Daten holen und dann stellen wir eine Frage und dann sind wir einfach mit der Antwort zufrieden. Sondern es müssen halt auch weiterhin bestimmte Kategorien von Daten oder bestimmte Informationen zu den Daten von Menschen so priorisiert werden, dass dann die KI die richtige Entscheidung vorschlägt. Aber ich glaube schon, wir können besser werden. Aber es ist nicht die KI selbst, sondern es sind die Daten, mit denen die KI dann umgeht.
Das heißt, es braucht einen kompetenten Betreuer, der den stochastischen Papageien füttert, richtig?
Das ist eine schöne Ansage, Agnieszka, genau.
Okay, Vera, zum Schluss wollen wir mit dir noch den internationalen Bogen schließen. Du bist ja, oder ihr seid ja mit den KI-Referaten auch in Saarbrücken angesiedelt vom BSI aus. Da habt ihr ja auch die Schnittstelle zum Internationalen, zu Frankreich, zu Luxemburg und seid da gut vernetzt. Wo stehen wir denn als Deutschland im internationalen Vergleich beim Thema KI?
Also in der KI-Forschung sehe ich uns wirklich also gut aufgestellt. Da ist einiges da. Wir sind ja auch hier am Campus in Saarbrücken Unter anderem, hier gibt es das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, das seit den 80er Jahren halt schon KI anwendungsorientiert forscht und auch mit ganz vielen Produkten in dem Sinne über Startups auch dazu beigetragen hat, dass KI sich verbreitet. Aber wir haben in der aktuellen Situation auf jeden Fall ein Handicap, weil die Art und Weise, wie wir KI bisher auch trainieren oder wie wir mit was für Möglichkeiten wir haben, ist einfach eine andere als das, was uns jetzt gerade OpenAI vormacht mit den Sprachmodellen. Das heißt, also hier gilt es halt dafür zu sorgen, dass auch die deutschen Player, und die gibt es halt einfach, da zum Zuge kommen und sich hier auch präsentieren können mit entsprechenden Anwendungen oder Produkten. Aber ich glaube halt, dass die EU, gerade weil wir ja auch letzten Monat oder noch diesen Monat haben wir den EU AI Act zur Ratifizierung in die Länder bekommen. Das EU-Parlament hat es verabschiedet. Diese Diskussion allein, da sind wir führend. Also es gibt in keinem anderen Land diese Regulierungsgedanken, die sich hier schon gemacht worden sind. Und da hoffe ich, dass das auch positiv genutzt werden kann. Also von daher, wir sind nicht die führende KI-Nation, aber wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg, uns mit den Problemstellungen der KI zu beschäftigen und hoffentlich auch in KI-Anwendungen zu zeigen, was da Positives herauskommen kann.
Liebe Vera, und zwar ist es so, dass wir in jeder Cybersnacks-Folge kurz vor Schluss unseren Cybersnacks-Radar einspielen. Und das ist etwas, wo wir unsere Themen, Publikationen, Ideen vorstellen, die in den nächsten Monaten, in der nächsten Zeit cybersicherheitsrelevant sind. Deswegen, unsere Gäste dürfen immer anfangen. Vera, was hast du auf dem Radar?
Also für mich sind im Moment die weiteren Veröffentlichungen zur Sicherheit bei den generativen Modellen. Das ist ein Ausgangspunkt, von dem ich wirklich halt sehe, da kommt noch einiges. Wir haben schon was gemacht und in die Richtung geht es jetzt auch erstmal jetzt über den Sommer weiter.
Dankeschön. Tobi und ich haben mit auf dem Radar, dass im Herbst wieder die ITSA stattfindet. Das heißt, das ist etwas, eine Veranstaltung, ein Must-to-be-there, wo ihr auf jeden Fall mit vielen interessanten Kolleginnen und Kollegen des BSI, vielleicht auch von TK, ins Gespräch kommen könnt. Und deswegen ist das unsere Empfehlung für den Cybersnacks-Radar.
Da werden wir uns auf jeden Fall sehen. Da sind wir mit KI und auch mit Cloud-Themen vertreten. Wir freuen uns drauf.
Ja, super. Super. Perfekt. Vera, auch nochmal vielen Dank für das interessante Gespräch.
Lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und noch viele schöne Folgen. Dankeschön.
Danke dir.
Ciao, Grüße nach Saarbrücken. Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Podcast Cybersnacks der Allianz für Cybersicherheit. Schön, dass ihr dabei wart. Heute zum Thema künstliche Intelligenz und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit den ethischen Aspekten rund um das Thema KI. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anmerkungen habt zu unserem Podcast, dann mailt uns gerne an podcast@bsi.bund.de. Und bis zur nächsten Folge, bleibt cybersicher.